OMG meets diversity. Jeder Mensch ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das Konzept Diversity greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Diversity betrifft somit alle.
Herzlich willkommen in der Podcast-Reihe OMG meets Diversity. Mein Name ist Katharina Friedrich-Viel und ich habe heute als Gast Frau Dr. Isabelle Runge. Sie arbeitet am Universitätsklinikum Freiburg und ist dort eine Ärztin. Wir sprechen heute über ein schwieriges Thema, aber umso wichtigeres Thema, nämlich über weibliche Genitalverstümmelung. Im internationalen Kontext wird dieses Thema FGM genannt, also Female Genital Mutilation. Ich begrüße Sie an der OMG, Frau Runge. Was hat Sie dazu bewegt, sich für das Thema einzubringen?
Ja, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. Das freut mich sehr, hier dran auch teilzunehmen, weil ich eben auch finde, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Ich weiß selber gar nicht mehr genau, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, aber so die globale Frauengesundheit war für mich schon immer wichtig und ich bin selber Frauenärztin an der Uniklinik und habe mit einer Kollegin zusammen, beziehungsweise die Kollegin hat eine Sprechstunde für Frauen mit weiblicher Genitalbeschneidung oder Verstümmelung oder FGM, wie man es nennen will, gegründet und ich bin da relativ schnell mit eingestiegen, weil ich eben auch schon vorher Erfahrungen mit Frauen hatte, die beschnitten waren. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich die Sprechstunde leite, weil die Kollegin die Klinik gewechselt hat. Und wir machen jetzt einmal die Woche nachmittags Sprechstunde für betroffene Frauen und beraten die dort. Und mittlerweile mache ich eben nicht nur das, sondern wir haben verschiedene Projekte auch um die Sprechstunde rum gebaut. Wir sind mittlerweile Teil der zentralen Anlaufstelle für Frauen mit Genitalbeschneidung. Und parallel wollen wir auch die Ausbildung weiter vorantreiben, dass medizinisches Personal, aber alle anderen eigentlich, die mit vor allem geflüchteten Frauen Kontakt haben oder potenziell betroffenen Frauen Kontakt haben, einfach zum Thema Bescheid wissen und das dann auch richtig angehen können.
Ja, Sie benutzen die ganze Zeit das Wort Genitalbeschneidung. Ich kann mir vorstellen, also der Begriff der weiblichen Genitalverstümmelung ist umstritten und auch sehr wertend. Was meinen Sie, welche Bezeichnung sollte man in diesem Fall also für diese Art benutzen?
Also ich finde das Wort Beschneidung oder Genitalbeschneidung einfach am wenigsten wertend, auch wenn es sich natürlich um eine Verstümmelung handelt. Gleichzeitig finde ich das eben jedoch ein sehr hartes Wort. Und man muss sich ja immer überlegen, es handelt sich ja um einen Teil des Körpers von einer betroffenen Frau. Und deswegen halte ich mich da gerne an Beschneidung, um es so neutral wie möglich zu halten. In Fachkreisen kann man eben auch FGM oder FGMC, also Female Genital Mutilation oder Cutting, sagen. Im Gespräch mit Betroffenen frage ich auch häufig, was sie selber dazu sagen. Manchmal ist es eben Cutting oder Circumcision, so im englischsprachigen Raum oder auch im Französischen. Dann gibt es aber auch in jeder Kultur nochmal eigene Begriffe und wenn die Betroffene das will, dann halte ich mich auch gerne daran.
Ja, danke schön. Vielleicht fangen wir mit den Anfängen. In welchen Regionen und Kulturen ist die Genitalbeschneidung am weitesten verbreitet und warum?
Wenn man an Beschneidung denkt, dann fällt einem zunächst mal Afrika ein. Und es stimmt natürlich, dass es in einigen Ländern in Afrika, vor allem so im zentralen Bereich von Afrika, am ehesten durchgeführt wird. Es gibt afrikanische Länder, wo es gar nicht durchgeführt wird. Und dann gibt es Länder, wo es praktisch bei allen Frauen durchgeführt wird, wie zum Beispiel in Somalia. Aber was viele nicht wissen, dass zum Beispiel auch Indonesien sehr häufig beschnitten wird und auch in Ländern in Südamerika oder in Osteuropa bestimmte Stämme Beschneidungen vornehmen. Und oft ist auch die Gesamtprävalenz in einem Land nicht sehr aussagekräftig, da es häufig Regionen gibt, die mehr und andere, die weniger beschneiden und somit natürlich die Gesamtprävalenz beeinflussen. Das heißt aber auch, eine Frau, die aus einer Ethnie kommt, wo praktisch alle Frauen beschnitten werden, ist natürlich sehr wahrscheinlich selber auch beschnitten, auch wenn jetzt die Prävalenz in ihrem Land vielleicht nur insgesamt 10% beträgt. Und die Gründe, weswegen Beschneidungen durchgeführt werden, variieren tatsächlich von Kultur zu Kultur ziemlich, so wie auch das Alter bei Beschneidung. In manchen Kulturen werden Mädchen in den ersten Lebenstagen beschnitten, manchmal im Kleinkindesalter oder Kindesalter, in der Jugend oder manchmal auch erst kurz vor der Ehe. Es gibt sogar Länder, die Zweitbeschneidungen durchführen. Und häufig sind so Gründe, dass nur eine beschnittene Frau eine reine oder eine schöne Frau ist. Es kann auch eine Art von Initiationsritus sein und in manchen Kulturen soll damit die Jungfräulichkeit oder eheliche Treue sichergestellt werden. Häufig habe ich auch schon gehört, dass geglaubt wird, dass unbeschnittene Frauen ihren Sexualtrieb nicht unter Kontrolle hätten und natürlich dann leichter zu Prostituierten würden. Das will natürlich keiner. Ja. Aber ich denke, alle, die zuhören und Frauen sind, wissen, dass das doch ganz gut geht. Aber klar, wenn man fest daran glaubt, ist es natürlich schwierig, schwierig davon abzurücken. Und dann gibt es auch noch viel Aberglauben um die Schädlichkeit der Klitoris, gegebenenfalls für den Mann oder auch ein geborenes Kind bei der Geburt.
Ja, und natürlich in Deutschland sind auch Frauen, Mädchen davon betroffen und auch gefährdet. Also, wie ist Ihre Einschätzung? Wie viele Mädchen, da gibt es bestimmt Statistiken, können jetzt in Deutschland gefährdet sein, also von Genitalverstümmelung und auch wie viele betroffene Frauen leben in Deutschland so ungefähr?
Also tatsächlich haben wir in Deutschland immer mehr betroffene Frauen und Mädchen, einfach durch die steigenden Migrationsströme. Und die Zahlen steigen auch jährlich immer noch an. Und es gibt Hochrechnungen von Terre des Femmes, die gehen von etwa 104.000 betroffenen Frauen und Mädchen in Deutschland aus. Das sind allerdings ja nur Hochrechnungen, die sich aus den verschiedenen Ländern zusammensetzen, wie viele Frauen sind aus welchem Land da und wie hoch ist die Beschneidungsrate in diesem Land. Aber genau da haben wir wieder das Problem mit den 10%. Wenn nur 10% betroffen sind, aber die Frauen, die im Land aus einer bestimmten Region sind, wo halt doch mehr Frauen beschnitten sind, dann kommen wir mit unseren Hochrechnungen nicht hin. Aber es ist das, was wir haben und wir wissen also, es gibt einfach Frauen, die betroffen sind und wir sehen die auch. Ich sehe die auch in meiner Sprechstunde. Und deswegen haben wir auch diese Sprechstunde gegründet, weil einfach da ein wahnsinniger Bedarf an Beratung zu dem Thema besteht. Auch was eben die Mädchen angeht, die jetzt in Deutschland leben und noch nicht beschnitten sind, die natürlich auch gefährdet sind. Und wir erleben leider immer noch häufig, dass FGM falsch diagnostiziert wird oder falsch behandelt wird. Und das liegt meistens am Unwissen zum Thema, weil es einfach aus medizinischer und psychologischer Sicht bisher ziemlich vernachlässigt wurde.
Ja, und kann heutige Medizin die Gesundheitsrisiken der Beschneidung beheben, mindern und welche Methoden gibt es da in Deutschland oder weltweit? Also es gibt auch in den anderen Ländern sehr viel Fortschritt in der
Also
Richtung.
man muss ja sagen, es gibt verschiedene Arten von Beschneidungen und davon hängt es natürlich ab, was für Beschwerden, Gesundheitsrisiken auch bestehen. Unterteilt in vier verschiedene FGM-Typen. Beim Typ 1 ist entweder die Klitorisvorhaut oder die Klitorisspitze entfernt und dementsprechend kann es zur fehlenden sexuellen Stimulierbarkeit, aber auch natürlich Schmerzen im Narbenbereich, zur Neurobenbildung, manchmal auch zur Zystenbildung kommen. Beim Typ 2 sind dann auch die kleinen oder großen Labien mit entfernt, sodass manchmal zum Beispiel der Scheideneingang ein bisschen offen stehen kann. Das wiederum führt zu Juckreiz, das kann zu wiederholten Infektionen führen und sehr, sehr unangenehm für die Frau sein. Zudem kann natürlich überall, wo eine Wunde entstanden ist, kann es zu Vernarbungen kommen. Und damit den Scheideneingang einengen. Und man muss auch bedenken, wenn dieses Gewebe, dieses weiche Gewebe fehlt, fehlt uns auch Elastizität. Und beim Typ 3, da wird praktisch nach der Beschneidung, werden die kleinen oder die großen Labien wieder zusammengeführt, sodass dann am Ende nur eine kleine Öffnung zurückbleibt. Und das nennt man dann Infibulation. Und hierdurch kann natürlich das Wasserlassen erschwert sein, das Menstruieren kann schwer sein, es kann immer wieder zu Infektionen kommen, es kann natürlich den Geschlechtsverkehr sehr schmerzhaft oder unter Umständen auch gar nicht möglich machen. Und man muss auch sagen, dass diese Situation für Geburten ein Risiko darstellen oder auch schon für die Schwangerschaft, weil man sie einfach nicht beobachten kann richtig. Und man weiß auch, dass es unter Geburt einfach zu einem erhöhten Risiko für Mutter und Kind kommen kann. Und dann gibt es noch den Typ 4. Der Typ 4 fasst so ziemlich alles zusammen, was nicht unter den anderen unter die anderen Typen fällt. Also das können auch mal Verbrennungen sein, es können einfach nur Kerben sein, ohne dass jetzt etwas entfernt wurde. Manchmal wird es durch Asche oder auch Säuren oder sowas ausgelöst. Dann hat man auch Veränderungen. Theoretisch muss man auch sagen, ein Piercing fällt da auch drunter, weil die Bezeichnung oder die Definition von der WHO zur weiblichen Genitalbeschneidung einfach alles ist, was eine Schädigung des äußeren weiblichen Genitals ohne medizinischen Hintergrund darstellt. Und dazu muss man einfach sagen, insgesamt erlebe ich es einfach in der Praxis häufig, dass unabhängig vom FGM-Typ zum Beispiel auch der Geschlechtsverkehr sehr schmerzhaft ist. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe dafür, ja, und das gilt es natürlich auch immer wieder zu eruieren. Außerdem muss man natürlich bedenken, dass nach einer Beschneidung manchmal auch ein gestörtes Selbstbild auftreten kann oder dass die Frauen sich dann nicht mehr vollständig fühlen oder einfach auch ein starkes psychisches Trauma durch die Beschneidung selbst erleiden können. Und mit der heutigen Medizin kann man diese Gesundheitsrisiken zum Teil angehen. Es kommt halt immer darauf an, was für Beschwerden die Frau hat. Und manchmal kann man mit ganz einfachen Methoden rangehen und sagen, okay, mit guter Hautpflege, mit Feuchtigkeitscreme, mit Gleitgel zum Geschlechtsverkehr werden die Beschwerden schon deutlich besser. Wenn sich aber eine Frau zum Beispiel mit einer Infibulation vorstellt, also wo das wirklich zusammengenäht wurde oder zusammengeklemmt wurde, und der Scheideneingang deutlich eingeengt ist, zum Beispiel eine Schwangerschaft ansteht, oder sie vielleicht auch schon schwanger ist, dann sollte man diese verschlossene Vulva eröffnen, damit man die Schwangerschaft überwachen kann, damit man eben eine sichere Geburt auch machen kann, weil keine Frau aufgrund von einer Beschneidung einen Kaiserschnitt kriegen sollte. Und eine Eröffnungs-OP ist für einen Gynäkologen, für einen Chirurgen ein einfacher Eingriff. Und trotzdem werden immer noch zu viele Frauen in Deutschland dann so nicht behandelt, sondern kriegen dann den Kaiserschnitt einfach aus Unwissen. Ja? Und das ist eigentlich traurig und das sollte so nicht sein. Aber man muss natürlich auch sagen, so eine reine Eröffnungs-OP macht natürlich eine Geburt möglich, macht eine Untersuchung möglich, aber es stellt natürlich die Vulva nicht wieder her. Ja, und es kann ja auch sein, dass andere Beschwerden bestehen, wie Schmerzen, eben Narbenbildung, so Zystenbildung und auch der Wunsch unter Umständen nach einer intakten Vulva und oder auch nach einer intakten Klitoris. Und es ist tatsächlich so, dass man mittlerweile sehr gute rekonstruktive Operationen hat, bei denen man zum Beispiel auch die Empfindlichkeit der Klitorisspitze wiederherstellen kann, weil ja nicht die ganze Klitoris entfernt wurde, sondern tatsächlich nur die Klitorisspitze gekappt wurde. Aber da sind halt die empfindlichen Nerven drin. Und je nachdem, wie das restliche Gewebe ist, kann man das durch Mobilisieren oder auch eine Lappenplastik auch wieder rekonstruieren. Und wenn das gut durchgeführt wird, kann man damit eine anatomisch korrekte und funktionelle Rekonstruktion der Vulva auch wiederherstellen. Und ich denke, das beantwortet so ein bisschen die Frage fürs Medizinische auch mit, was man eben für diese verschiedenen Typen tun kann.
Ja, genau. Da haben Sie sehr ausführlich zu physischen Gesundheit und Auswirkung auf diese Gesundheit erklärt und auch viel zu der psychischen Gesundheit auch erzählt. Wie ist das mit ja mit Geschlechtsverkehr? Also können die beschnittenen Frauen auch ja, Spaß am Geschlechtsverkehr haben. Also das wird oft irgendwie die Frage gestellt, ob das überhaupt möglich ist. Weil natürlich, wir wissen ja auch aus der Medizin, also Sexualität und glückliche Sexualität hat auch eine Auswirkung auf unsere psychische Gesundheit und hat auch mit unserem Selbstwertgefühl auch zu tun. Wie ist das in dem Fall?
Also mir ist es immer wichtig, dass wir ganz offen mit den Frauen sprechen, und ihnen auch erstmal ein gutes Bild auch von der weiblichen Anatomie, geben und auch der weiblichen Anatomie mit und ohne Beschneidung. Und ich zeige immer anhand von einem Modell, wie das praktisch bei Geburt aussieht oder wenn man eben nicht beschnitten ist. Und man kann das an je nachdem, welchem Modell auch sehr gut zeigen, was passiert, wenn eben bestimmte Teile beschnitten sind. Und was ich bei der Untersuchung auch gerne mache, ist ihnen anzubieten, dass sie sich das selber im Spiegel anschauen können, weil das einfach zum Verständnis mit beiträgt. Und dann kann man eben auch über die Sexualität sprechen. Und eben auch eine unbefriedigte oder ein unbefriedigtes Sexualleben ansprechen. Und vor allem auch ansprechen, dass das nicht allein aufgrund der fehlenden Klitoris, oder Klitorisspitze, zu sehen ist, gell, oder damit zusammenhängen muss. Und in diesem Gespräch finde ich es auch immer wichtig, dass man ein bisschen auf die Vorgeschichte der Frau eingeht. Weil gerade bei Geflüchteten kann auch die Fluchtgeschichte selber viel Trauma bergen. Und ich habe schon auch viele Frauen, die einfach Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution geworden sind. Aber man muss natürlich auch sagen, eine Frau, die früh verheiratet wird und einem älteren Mann, der ihr unbekannt ist, ausgeliefert ist und sich da einer Sexualität eigentlich hingeben muss und da kein Mitspracherecht hat, kann auch traumatisiert sein. Ja. Das heißt, man muss das natürlich zusammen sehen, aber man muss eben auch die einzelnen Faktoren sehen, und schauen, welche Ebene man adressieren muss und ob man eben ihr überhaupt einen Gefallen tut, wenn man jetzt nur die Klitorisspitze wiederherstellt. Häufig ist da eben eine psychologische Betreuung auch ganz wichtig. Und in Zusammenarbeit mit dem Psychologen kann man dann eben auch erarbeiten, ob eine rekonstruktive OP jetzt für diese Frau sinnvoll ist oder ob sie das will.
Ja, das ist auch bestimmt auch sehr komplexes Thema mit vielen verschiedenen Ebenen. Aber wie kann die Praxis der genitalen Beschneidung am besten bekämpft werden, wenn wir jetzt ja zu Prävention
Eine
rübergehen?
schwierige Frage. Also im Prinzip muss natürlich die jeweilige Gesellschaft begreifen, dass es keinen guten Grund gibt, eine Frau zu beschneiden. Wenn jedoch die Heiratsfähigkeit, gegebenenfalls der Brautpreis von der Beschneidung abhängt, ist es natürlich schwer, eine Familie davon zu überzeugen, ihre Tochter nicht zu beschneiden. Daher finde ich, braucht so etwas umfassendere Projekte, die sich mit den Frauen, Kindern, Jugendlichen und auch den Männern von der Gesellschaft befassen und einfach viel Aufklärungsarbeit leisten, damit dann die ganze Gesellschaft eigentlich zu dem Entschluss kommt, keine Beschneidung mehr durchführen zu wollen. Und es gibt solche Projekte. Ich arbeite eng mit einem Projekt in Tansania zusammen, welches bei den Maasai-Frauen versucht, FGM abzuschaffen. Daher weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt, und auch, wie frustrierend es sein kann, aber eben auch, was für Erfolge das erzielen kann. Und man sieht schon einen Rückgang bei denen jetzt nach über 20 Jahren Arbeit, sieht man einen Rückgang unter den Frauen, aber es ist eben ein weiter Weg. Und so lange müssen wir auf jeden Fall beschnittene Frauen und eben gleich, also betreuen und gleichzeitig eben auch diese Präventionsarbeit vorantreiben.
Ja, es ist bestimmt ein langer Prozess. Und wie hat sich die öffentliche Wahrnehmung und das Bewusstsein für die Problematik der genitalen Beschneidung in den letzten Jahren verändert? Das haben Sie jetzt gerade aus dem Projekt erklärt. Also, dass langsam verändert sich was, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut, kann man da schon deutliche positive Veränderungen sehen oder
Ich finde
ist
schon.
ja
Doch, ich
so.
finde schon. Also ich finde, es tritt sehr langsam, aber es tritt mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung in verschiedenen Ländern und auch in Deutschland. Ich hatte immer das Gefühl, so vor 20 Jahren, als ich das erste Mal selber mit dem Thema Kontakt hatte, hatte ich eher das Gefühl, dass es noch so hier Schreckensgeschichten aus Afrika waren. Und heutzutage stolper ich da schon häufiger einfach über das Thema, aber dafür, dass einfach weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten sind, ja, ist das Thema einfach weiterhin nicht sehr präsent und wird einfach an vielen Stellen vernachlässigt. Und es gibt zum Beispiel in Deutschland nur sehr, sehr wenig Anlaufstellen für betroffene Frauen, kaum Sprechstunden für Betroffene. Und neulich hatte ich eine Frau, die ist 5 Stunden nach Freiburg gefahren, um sich für eine, das hatte ich vorher schon erwähnt, eine Eröffnungs-OP beraten zu lassen. Dann ist sie nochmal 5 Stunden hergefahren, um sich aufklären zu lassen und sich operieren zu lassen. Ja? Und das ist ein Eingriff von 20 Minuten in örtlicher Betäubung, was man wirklich leicht durchführen kann, wenn man weiß, wie. Und es kann doch nicht sein, dass diese arme Frau 5 Stunden durch die Gegend fahren muss, um an eine Stelle zu gelangen, die das überhaupt machen. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass das medizinische Personal, aber auch SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, PsychologInnen und alle Menschen, die eben mit Geflüchteten zu tun haben, über das Thema Bescheid wissen und eben auch ein bisschen beraten können. Und mir ist es auch immer sehr wichtig, dass man da so ein bisschen kultursensibel dran geht und FGM nicht von vornherein nur verurteilt, sondern auch versucht zu verstehen, dass da eine Tradition dahinter steht, an die einfach felsenfest geglaubt wird und die einfach in einer Gesellschaft so verankert ist, dass man da schwer gegen ankommt. Und das macht es aber dann auch leichter im Gespräch. Und man muss ja auch sagen, es gab schon immer Traditionen und Regeln, auch in unserer Kultur, die vielleicht auch nicht so viel Sinn gemacht haben. Und so lange ist es tatsächlich auch noch nicht her, dass bei uns die Hysterie mit der Entfernung von Klitorisspitzen, also eigentlich mit einer Beschneidung, versucht wurde zu behandeln. Ja, und das muss man einfach auch immer bedenken. Und ich denke, durch die Lehre, die wir machen, die viele Stellen machen mittlerweile, kommen wir langsam weiter. Ich hoffe
Ja.
es zumindest.
Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht auch genug Bildung und Aufklärung in Deutschland zu dem Thema? Genau, weil das haben Sie gerade auch erwähnt. Also wir müssten mehr Personal, also Pflegekräfte, Ärzte, Ärztinnen, Menschen, die mit Geflüchteten also arbeiten, aufklären. Ja, wo gibt es diese Aufklärung und wenn es die gibt, ja, in welchen Institutionen oder Organisationen wird das angeboten? Vielleicht können Sie kurz.
Also, es ist so, es fehlt absolut an Wissen und auch an Angebot. Häufig aber natürlich auch an Interesse, weil viele Leute einfach sagen, das hat jetzt so mit mir nichts zu tun. Wir haben festgestellt, dass wir hier bei uns auch, wir haben da vor 3 Jahren, 4 Jahren auch mal eine Umfrage gemacht, auch unter medizinischem Personal und einfach festgestellt, dass da eine wahnsinnige Wissenslücke ist. Versuchen das jetzt natürlich zu optimieren, machen viele Vorträge auch online, damit man eben nicht nur lokal die Leute erreicht. Wir vernetzen uns mit den mit den lokalen Organisationen, die auch mit Flüchtlingseinrichtungen arbeiten oder die eben andere Beratungsstellen für Kinderwunschberatungsstellen, Gesundheitsberatungsstellen oder eben auch Flüchtlingsberatungsstellen, psychologische Beratungsstellen, weil die eigentlich alle mit einbezogen werden müssen. Man muss natürlich immer so ein bisschen das Format wählen, in dem man das dann durchführt, aber es gibt schon einige Organisationen, die da auch ein gewisses Wissen zu haben und sich mit dem Thema beschäftigen. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass wir einfach keine gute Vernetzung haben und dadurch kein breites Wissen aufbauen können und einfach das immer noch viel zu lokalisiert ist und ich glaube, ganze Landstriche einfach mit keinerlei Beratungsmöglichkeit ausgestattet ist.
Vielleicht noch eine Frage: Welche Rolle spielen Männer in der Bewegung gegen die Genitalbeschneidung und wie kann man die sich aktiv einbringen?
Ja, man muss ja sagen, Männer haben ja primär mal mit der Beschneidung gar nichts zu tun. Für die Beschneidung sorgen in den Herkunftsländern die Mütter, die Großmütter. Und es wird dann eine Beschneiderin ins Dorf geholt. Das Mädchen wird dann mit ein paar anderen Mädchen gleichzeitig beschnitten. Und was dabei passiert, ist den Männern häufig überhaupt gar nicht klar. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass sie sogar erschrocken sind, wenn man sie mit den Details konfrontiert. Und auch hier herrscht einfach sehr viel Unwissen und Aberglaube. Und daher finde ich es für jedes Projekt wichtig, dass man die Männer mit in das Thema einbezieht. Auch in meiner Sprechstunde finde ich es gut, wenn die Männer mit dabei sind. Zum einen kann ich dann raushören, wie der Mann selber dazu eingestellt ist. Das ist mir natürlich auch immer wichtig, auch in Bezug auf Familie, Töchter zum Beispiel. Aber häufig höre ich auch, dass die Männer selber vielleicht mitgekriegt haben, dass Frauen vielleicht auch Spaß am Geschlechtsverkehr haben können und merken, okay, eigentlich gefällt mir das gar nicht so, dass meine Frau dabei vielleicht Schmerzen hat und deswegen auch Unlust hat, sondern eigentlich könnten ja auch beide daran mehr gefallen haben und haben auch diese Frage dann an mich. Häufig ist es aber so, dass die Frauen in Anwesenheit ihrer Männer nicht so frei reden, sodass ich es meistens so mache, dass ich den Mann erstmal vor der Tür lasse und mit der Frau spreche und den Mann dann einfach im Gespräch noch mit dazu hole, damit man dann noch die gesamte Situation besprechen kann und eben raushören kann, was der Mann eben auch dazu meint. Aber Männer müssen in Projekte mit einbezogen werden, weil sie natürlich einfach die Hälfte der Gesellschaft darstellen, auch wenn sie jetzt häufig gar nicht mal die treibende Kraft bei der Durchführung sind, außer sie sind natürlich sehr in der Tradition verwurzelt. Aber dadurch, dass sie häufig gar nicht wissen, wie der Ablauf ist, was für Risiken das hat, ist es sehr wichtig, dass man die eben auch gut aufklärt.
Ja, und meine letzte Frage vielleicht, weil natürlich weibliche Genitalbeschneidung ist Menschenrecht, Rechteverletzung. Welche rechtliche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Genitalbeschneidung zu verbieten und die betroffenen Personen zu schützen?
Also in Deutschland, so wie in vielen anderen Ländern, ist die Durchführung von FGM strafbar. Das gilt übrigens auch für die Länder, wo FGM durchgeführt wird. Dort ist es halt so, dass nur wenige Fälle zur Anzeige gebracht werden. Das liegt häufig daran, dass die Beschneidung einfach im Rahmen der Familie geschieht. Und da ist natürlich die Bereitschaft zur Anzeige deutlich reduziert. In Deutschland ist FGM oder erfüllt FGM den Tatbestand von einer schweren Körperverletzung. Und sollte auch verfolgt werden. Und deswegen ist es auch wichtig, oder was auch gemacht wurde, ist, dass man mit der Regierung, Bundesregierung zusammen auch einen Kinderschutzbrief erstellt hat, in der einfach erklärt wird, für Familien, die zum Beispiel auch nach Hause reisen, ins Heimatland reisen, dass sie ihre Tochter dort nicht beschneiden lassen dürfen, weil das eben auch einen negativen Einfluss auf ihr Leben in Deutschland haben kann. Und es ist leider so, dass man das nicht immer verhindern kann, auch dass eine Beschneidung im Ausland bei einem Heimaturlaub nicht unbedingt mit dem Einverständnis der Eltern erfolgt, sondern auch auch mal hinter ihrem Rücken und dann stehen sie vor vollendeter Tatsachen. Und deswegen ist es eben gerade auch wichtig, dass zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen an Schulen da auch einfach geschult werden, darauf zu achten, wenn jetzt ein längerer Heimaturlaub ansteht, ob das da tatsächlich ein Thema sein kann.
Ja, das haben Sie alles sehr schön in so kurzer Zeit zusammengefasst, das komplexe Thema. Wie ich rausgehört habe, Bildung, Aufklärung, das sind die wichtigen Maßnahmen für Prävention. Haben Sie noch andere wichtige Punkte, die Sie noch jetzt am Ende von unserem Gespräch ansprechen möchten, was ich vielleicht nicht explizit gefragt habe?
Naja, ich denke, Aufklärung ist wahrscheinlich das Stichwort und vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Ich denke, die einzige Möglichkeit, um FGM zu reduzieren, und hoffentlich auch eines Tages zu beenden, das wäre natürlich das Ziel, ist die Aufklärungsarbeit ab dem Kindesalter, weil Bildung hilft ja nicht nur bei der Bekämpfung von FGM, sondern es bestärkt ja Frauen auch darin, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wir wissen, dass bei uns, aber auch vor allem in Low-Income-Countries, gebildete Frauen gesündere Familien haben. Und es ist schön zu sehen, dass zum Beispiel in dem Projekt, von dem ich vorher in Tansania geredet habe, die Frauen aufgeklärt werden und die Möglichkeit erhalten, selber einer Arbeit nachzugehen. Und die verdienen damit ihr eigenständiges Geld und verwenden es aber dafür, ihre Häuser aufzubessern, oder Hütten zu verbessern, die Kinder in die Schule zu schicken. Und solche Maßnahmen dienen natürlich dadurch nicht nur der Bekämpfung von FGM, sondern unterstützen eigentlich eine gesamte Gesellschaft, stabiler zu werden und im Endeffekt ja auch stärkere Frauen hervorzubringen. Deswegen, es sollte immer ein Bestandteil in Gesellschaften sein, wenn man dort ein Projekt macht, dieses Thema mit auch zu behandeln und das aber in ein größeres Thema mit einzubetten oder eben vor allem in die Bildung mit einzubetten.
Ja, super. Dankeschön, Frau Runge, für den tollen Abschluss und für den tollen Inhalt zu dem schwierigen Thema. Ich bedanke mich hier jetzt an der Stelle, also für Ihre Zeit und für dieses Interview und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen lieben Dank für die Einladung.